Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag.
Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute unterwegs im Strafrecht. Wir sind Theresa und
Basti. Jeden Mittwoch erklären wir euch zusammen Strafrecht. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Speyer, daher für die Theorie im Strafrecht zuständig. Theresa für die Praxis, weil Theresa kommt aus der Praxis. Sie ist Staatsanwältin und bekommt daher praktisch alles mit, erzählt aber natürlich nicht über ihre eigenen Fälle. Das darf sie nicht. Und ist ja auch selbstverständlich, dass da nicht Behördeninternes weitergegeben wird.
Ja, und sonst auch nichts aus der Behörde.
Und sonst auch nichts aus der Behörde. Nichts, genau. So, heute in der Folge schauen wir uns den verkehrsfeindlichen Inneneingriff an. Den haben wir schon lang und breit angekündigt und immer auf diese Folge jetzt verwiesen. Das wird nicht nur diese Folge sein, sondern es wird auch noch eine zweite Folge dazu geben, weil dieses Thema einfach so wichtig ist. Jeder muss wissen, was ist ein verkehrsfeindlicher Inneneingriff. Das ist Standardrechtsprechung, muss man einfach auf dem Schirm haben. Und wir erklären es euch jetzt in zwei Folgen. Warum in zwei Folgen? Weil wir heute was Grundsätzliches machen dazu und dann Grenzfälle in der nächsten Folge besprechen. Da haben wir wieder ein paar Urteile dabei und ja, fangen wir einfach mal damit an, würde ich sagen. Und genau am Ende kommt noch ein aktueller Fall, der jetzt im Dezember entschieden wurde, der mit Körperverletzung zu tun hat, aber total wichtig ist fürs Examen. Wird hundertprozentig drankommen. Und wir haben ja gesagt, wir führen immer so Kategorien jetzt ein und deswegen ist das unsere Entscheidung der Woche. Kommt am Ende, ist eine Zusammenfassung von mir. Ich habe mich ins Urteil eingelesen und will euch den mal zusammenfassen, was da jetzt so besonders ist und wie ihr euch am besten auf die Klausur vorbereitet. Genau, so, starten wir einfach mal rein. Heute machen wir den verkehrsfeindlichen Inneneingriff. Dazu will ich erst nochmal den Grundsatz wiederholen, weil der einfach so wichtig ist. Also grundsätzlich hat sich der Gesetzgeber bei § 315b und 315c Folgendes gedacht. Systematisch hat er überlegt, § 315b sind für verkehrsfremde Eingriffe. Also, wenn jemand von außen in den Verkehr eingreift, wird er bestraft. Das wollte er unter § 315b regeln. Unter 315c wollte er alle Handlungen, die sich in der Verletzung einer für den Verkehr geltenden Verhaltensregel erschöpfen. Also ein verkehrstypischen oder inneres Fehlverhalten. Also wenn sich jemand vorschriftswidrig im Verkehr verhält, dann fällt das unter § 315c StGB. Also jemand fährt zu schnell und gefährdet dabei irgendjemanden. Jemand überholt rechts oder irgendwas, was dem Verkehr immanent ist. Das wollte der Gesetzgeber unter § 315c geregelt haben. Da war sich die Literatur und Rechtsprechung grundsätzlich einig. Jetzt gibt es hiervon eine Ausnahme und diese Ausnahme ist die heutige Folge, nämlich den verkehrsfeindlichen Inneneingriff, der in § 315b zum Tragen kommt. Und unser Wissensstand ist jetzt erstmal hier zu Ende. Ne? Bis jetzt haben wir immer bis zu dieser Ausnahme diskutiert und gesagt, ja, die machen wir jetzt in dieser Folge. Und hier will ich vorab einen Klausurtipp mitgeben. Ihr macht jetzt hier, wenn ihr zum Thema kommt, verkehrsfeindlicher Inneneingriff, keinen Meinungsstreit auf. Es ist kein Meinungsstreit, es ist ständige Rechtsprechung und die Literatur ist sich auch einig, dass es diesen verkehrsfeindlichen Inneneingriff in § 315b gibt. Das heißt, ihr lernt das, was wir euch jetzt erklären, auswendig und schreibt das Formulierungsbeispiel, was wir später nennen, exakt so runter, wenn ihr wisst, es handelt sich um einen verkehrsfeindlichen Inneneingriff. Weil wir haben euch ein Formulierungsbeispiel schon so zurechtgemacht, dass ihr das einfach so eins zu eins übernehmen könnt. Aber natürlich wollen wir es auch verstehen. Deswegen erstmal so viel vorweg. Bei dem verkehrsfeindlichen Inneneingriff handelt es sich um einen verkehrsfremden Eingriff und gerade nicht um einen verkehrswidrigen. Dafür muss der Täter als Verkehrsteilnehmer einen Verkehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr pervertieren. Theresa, kannst du dir vorstellen, was das jetzt bedeuten kann? Das wurde entwickelt in den 90er Jahren, die Rechtsprechung, aus bestimmten Gründen, die wir uns gleich angucken. Aber was stellst du dir denn darunter vor? Eingriff in den Straßenverkehr pervertieren, das bedeuten?
Also grundsätzlich, man prüft es ja, wenn das Fahrzeug verwendet wird als Verkehrsteilnehmer, also im Straßenverkehr, immer wenn ihr einen PKW dort habt und dann damit irgendwas macht, zum Beispiel auf andere drauffahren oder jetzt abrupt abbremsen, noch im Straßenverkehr selbst. Also es muss so ein ja, eine grobe Einwirkung von einem besonderen Gewichtsein auf Menschen damit zufahren, also immer wenn es zweckentfremdet wird, um damit Gefahren in diesen Straßenverkehr reinzubringen.
Genau, wir haben gesagt, wir befinden uns im Paragraph 315b, also sind eigentlich nur Eingriffe von außen erfasst. Jetzt kommt aber ein Verhalten, was eigentlich aus dem Inneren des Verkehrs kommt, aber so extrem nicht mehr dem Verkehr angehört, weil jemand zum Beispiel sein Fahrzeug als Waffe benutzt oder ähnliches, dass man sagen muss, okay, auch dieser Eingriff wird als verkehrsfremder Eingriff gewertet. Und in den 90er Jahren hat man erstmal gesagt, okay, verkehrsfeindlicher Inneneingriff, da muss vorliegen, dass es einmal bewusst zweckwidrig das Fahrzeug eingesetzt wird und in verkehrsfeindlicher Einstellung. Das war erstmal die Rechtsprechung der 90er Jahre. In den frühen 2000ern hat dann jetzt der BGH noch dazu entwickelt, dass der Täter zumindest bedingten Schädigungsvorsatz haben muss. Also etwa das Fahrzeug als Waffe oder als Schadenswerkzeug missbraucht und auch schädigen möchte. Es ist also wichtig, dass da auch im subjektiven Tatbestand dazu was geschrieben wird. Das ist dann bei euch auch wichtig, dass ihr das nicht vergesst.
Wobei man hier sagen muss, also dieser subjektive Tatbestand, der wird in den objektiven Tatbestand auch so ein bisschen reingezogen. Also ihr prüft im Objektiven, ob jetzt so ein verkehrsfeindlicher, also ein verkehrsfremder Inneneingriff vorliegt, wenn das der Verkehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr pervertiert wird, und müsst da schon prüfen, wird das Fahrzeug bewusst zweckwidrig eingesetzt, zweckentfremdet, also pervertiert, das ist das Stichwort, also nicht mehr als Fortbewegungsmittel, sondern als Nötigungsmittel. Und dann diese verkehrsfeindliche Absicht, ja, diesen Vorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr zu pervertieren mit bedingtem Schädigungsvorsatz, also dolus eventualis, prüft ihr hier schon. Hier muss das schon reingeprüft werden.
Genau. Und diese subjektive Seite, dieser Schädigungsvorsatz, das wurde, wie gesagt, in den frühen 2000ern entwickelt. Wer das nochmal gerne nachlesen möchte, ich habe euch das Urteil rausgesucht. Das ist BGH-Urteil vom 20.02.2003, 4 STR 228-02. Da hat sich der BGH das zum ersten Mal überlegt. Und wir haben jetzt ein BGH-Urteil dabei. Das ist ein Beschluss vom 9.02.2010, 4 STR 556-09. Und die beziehen sich hier auf praktisch die neue Entwicklung aus den frühen 2000ern. Deswegen haben wir euch den mitgebracht, weil da das eigentlich ein schöner Fall ist, dass man mal grundsätzlich sieht, was ist ein verkehrsfeindlicher Inneneingriff und wie sieht so ein Schädigungsvorsatz oder wie kann ein Schädigungsvorsatz aussehen. Bitte, Theresa, lese mal den Sachverhalt vor.
Aus Wut, Enttäuschung und Verzweiflung verfolgte der Angeklagte mit seinem PKW seine Ehefrau, die sich von ihm trennen wollte, um sich auf dem Heimweg zu ihrer Wohnung im Haus ihrer Eltern befand. Dieses Haus befindet sich am Ende eines Stichweges. Der Angeklagte erblickte seine Ehefrau, als er in den Stichweg einbog. Er beschleunigte seinen PKW innerhalb von 2 Sekunden und einer Strecke von 20 Metern auf 45 bis 48 km/h. Er wollte seiner Ehefrau den Weg in ihr Elternhaus abschneiden und sie noch einmal wegen der Trennung zur Rede stellen. Nach 2 Sekunden maximaler Beschleunigung leitete der Angeklagte jedoch eine Vollbremsung ein, um, was zu seinen Gunsten unterstellt werden muss, seine Ehefrau nicht weiter zu gefährden. Weiter heißt es in dem Urteil, der Angeklagte erkannte dabei, dass er seine Ehefrau durch sein hochriskantes Fahrmanöver konkret gefährdete, wollte diese indes nicht verletzen und vertraute darauf, dass sie von dem PKW nicht erfasst würde. Sie hatte die Gefahr rechtzeitig erkannt und konnte dem von hinten herannahenden Fahrzeug des Angeklagten ausweichen und sich auf das Grundstück ihrer Eltern flüchten. Der PKW des Angeklagten kam nur wenige Zentimeter vor dem Jägerzaun dieses Grundstücks zum Stehen. Der Angeklagte stieg aus, lief seiner Ehefrau hinterher und schlug sie an der Haustür zu Boden.
Das Ende ist irgendwie random. Also, ja, also hier haben wir jetzt so einen ganz, ganz klassischen Fall, der bestimmt mal in der Klausur drankommt, der aber schon so klassisch ist, dass er wahrscheinlich so ausgelutscht ist, den nimmt man vielleicht nicht mehr in der Klausur, sondern eher so Grenzfälle, die wir in der nächsten Folge machen. Aber jetzt nehmen wir einfach mal das Zufahren und das ist einfach so ein ganz typischer Fall. Also hier ist jemand wütend auf jemand anders und fährt oder beschleunigt in einer Tempo-30-Zone sein Auto extrem schnell und benutzt es sozusagen als gefährliches Werkzeug. So, der BGH hat jetzt erstmal vorab gesagt, ja, hier liegt schon keine konkrete Gefährdung vor. Was konkrete Gefahr ist, haben wir schon so ein bisschen gesagt. Werden wir uns aber auch noch in einer gesonderten Folge anschauen. Ist für uns jetzt auch erstmal nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, was der BGH jetzt zu dem verkehrsfeindlichen Inneneingriff und dem Schädigungsvorsatz gesagt hat. Hier sagt er nämlich, davon abgesehen scheitert eine Verurteilung des Angeklagten nach § 315b StGB unter den hier gegebenen Umständen bereits am subjektiven Tatbestand. Denn nach den Feststellungen des Landgerichts hat der Angeklagte nur mit Gefährdungsvorsatz gehandelt, der hier nicht genügt. Nach der neueren Rechtsprechung des Senats, und jetzt bezieht er sich auf das Urteil von 2003, was ich euch vorhin genannt habe, setzt die Strafbarkeit bei einem sogenannten verkehrsfeindlichen Inneneingriff, wie ihn das Landgericht hier festgestellt hat, voraus, dass zu dem bewusst zweckwidrigen Einsatz des Fahrzeugs in verkehrsfeindlicher Einstellung, aha, das ist also verkehrsfeindlicher Inneneingriff, dass es der Täter mit zumindest bedingtem Schädigungsvorsatz, etwa als Waffe oder Schadenswerkzeug, missbraucht. Erst dann liege eine über den Tatbestand des § 315c hinausgehende und davon abzugrenzende verkehrsatypische Pervertierung des Verkehrsvorgangs zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr im Sinne des § 315b Absatz 1 vor. Das heißt, hier seht ihr auch nochmal diesen Vergleich zwischen § 315c und § 315b. Wird jetzt dieses Fahrzeug als Werkzeug, als gefährliches Werkzeug missbraucht, dann fällt es dieses Verhalten eben nicht mehr in dieses verkehrswidrige Verhalten aus § 315c, sondern eben, weil es wie ein verkehrsfremder Eingriff gewertet wird, unter § 315b.
Genau, und dafür braucht man halt diesen Unterschied, nicht nur die Nötigungsabsicht, sondern den bedingten Schädigungsvorsatz. Weil, naja, wenn man nur diese Nötigungsabsicht nimmt, dann kann man das nicht klar abgrenzen von den ganzen verkehrswidrigen Verhalten, die von 315c erfasst sind. Ja, die Abstufung zu Alltagsfehlern im Straßenverkehr ist dann ja nicht ganz klar, weil der Nötigungscharakter, der ist ja gerade Bestandteil einer Vielzahl alltäglicher, bewusster, regelwidriger Verkehrssituationen. Ne? Also die Leute fahren ja alle wie, nicht so nett manchmal. Mhm. Also sonst wäre eine ähnliche Fahrweise, die jetzt grob verkehrswidrig und rücksichtslos ist und deshalb bei 315c unter Strafe steht, dann auch gleichzeitig so ein bisschen verschwommen in 315b. Und da bestehen eben Beweisschwierigkeiten, sodass man gesagt hat, okay, diese Abgrenzung Verkehrsverhalten, was noch unter 315c fällt, muss ja irgendwie von diesem verkehrsfremden Verhalten von 315b dann über diese verkehrsfeindliche Absicht abgegrenzt werden, die eben bedingten Schädigungsvorsatz erfordert. Das ist so der Hintergrund, dass ihr das auf jeden Fall auch nochmal verstanden habt.
Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch und zwar von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Diesmal machen wir Werbung für das Buch Strafrecht, besonderer Teil 2, Straftaten gegen Vermögensrechte von Kindhäuser Böse. Kindhäuser hört ihr öfter bei uns, den empfehlen wir deswegen auch immer sehr gerne, weil der auch mehrere Kommentarreihen beim Nomos Verlag hat, unter anderem diesen Handkommentar, den ich immer besonders gerne empfehle, weil ich mit dem selbst gearbeitet habe, und dann nochmal eine größere Kommentarreihe, die sich natürlich nicht jeder leisten kann, aber auch gerne mal man in der Bib reinschauen kann. Aber jetzt, wie gesagt, dieses Buch hier ist von Kindhäuser Böse und das finde ich deswegen so gut, weil wie in den anderen Nomos-Lehrbüchern immer so Korrekturfragen am Ende gestellt werden oder Vertiefungsfragen besser gesagt. Die finde ich deswegen immer sehr sinnvoll, weil man die, das fand ich immer während dem Studium immer sehr praktisch, wenn ich mir mal Karteikarten geschrieben habe, was nicht häufig vorkam, aber wenn, war es natürlich gut, wenn jemand schon, keine Ahnung, also die Fragen schon vorformuliert hatte. Also in dem Buch könnt ihr zum Beispiel die Vertiefungsfragen hinten nehmen mit Frage und Antwort und auf eine Karteikarte schreiben. Das ist halt deswegen sehr gut, weil ihr dann thematisch schon eigentlich alle wichtigen Fragen, die ihr für Karteikarten braucht, um ein Thema zu verstehen, jetzt hier in dem Fall zum Beispiel Diebstahl oder Betrug, könnt ihr dann auf die Karteikarten abpinseln und einfach dann für euch zum Lernen nutzen. Das finde ich sehr praktisch. Das heißt, ihr könnt das Lehrbuch natürlich einerseits dann zum vertieften Lernen benutzen oder zum Nachlesen, aber auch gleichzeitig, um ein bisschen praktisch zu sein, und zwar indem ihr dann Karteikarten schreibt. Finde ich immer sehr angenehm. Könnt ihr ja vielleicht mal ausprobieren. Mir hat es auf jeden Fall geholfen. Werbung Ende. Genau, das ist also jetzt sozusagen der Grundsatz von diesem verkehrsfeindlichen Inneneingriff. Und jetzt haben wir für euch nochmal ein Formulierungsbeispiel mitgebracht. Das könnt ihr euch so abpinseln und immer in der Klausur genauso nutzen. Wir haben das jetzt natürlich bezogen auf dieses Zufahren, das kann natürlich auch eine andere Situation sein. Da müsst ihr also aufpassen, dass ihr natürlich auch die richtige Tathandlung aus § 315b raussucht. Wir haben es jetzt bei diesem Zufahren mit einem ähnlich ebenso gefährlichen Eingriff im Sinne von Nummer 3 zu tun, kann natürlich aber auch Nummer 1 und Nummer 2 oder Nummer 2 sein. Wie ihr diese Entscheidung trefft, machen wir auch in der nächsten Folge. Das hat auch mit den Grenzfällen ein bisschen was zu tun. Aber jetzt so viel erstmal zum Formulierungsbeispiel. Durch das Zufahren auf M könnte A einen ähnlichen, ebenso gefährlichen Eingriff im Sinne von § 315b Absatz 1 Nummer 3 StGB vorgenommen haben. So, und jetzt grundsätzlich erfasst § 315b Absatz 1 Nummer 3 im Gegensatz zu § 315c StGB nur verkehrsfremde Eingriffe, also Verhaltensweisen, die von außen auf den Verkehr einwirken. Das ist also unser Grundsatz, den nennen wir immer. Dann, ausnahmsweise wird die tatbestandliche Sperrwirkung des § 315c StGB jedoch bei verkehrsinternen Verhaltensweisen durchbrochen, wenn der Verkehrsteilnehmer den Verkehrsvorgang zu einem Eingriff in den Straßenverkehr pervertiert, in Klammern sogenannter verkehrsfeindlicher Inneneingriff. Das ist praktisch genau das, was der BGH gesagt hat. Also habe ich praktisch in meinem Formulierungsbeispiel nichts anderes gemacht, als den BGH zu zitieren.
Ja, und ihr müsst ja dem Korrektor diesen Einleitungssatz an die Hand geben, dass er abhaken kann. Ihr habt verstanden, 315b erfasst nur von außen kommende Eingriffe in den Straßenverkehr. Das müsst ihr reinschreiben. Ja, warum denn jetzt gerade in diesem Fall? Weil eigentlich erfasst ja 315c als Lex Specialis genau solche Vorgänge im fließenden Verkehr. Das müsst ihr auch reinschreiben. Und dann, ja, hier allerdings könnte ein verkehrsfremder, verkehrsfeindlicher Inneneingriff vorliegen. Und deswegen, ihr müsst diesen Satz, den Sebastian euch jetzt hier gebracht hat, lernt den auswendig, bringt es, dass auf jeden Fall zum Ausdruck kommt, dass ihr den Unterschied verstanden habt, warum ihr jetzt einen Verkehrsvorgang im fließenden Verkehr mit einem Fahrzeug unter 315b prüft.
Genau, und das ist aber auch nur die halbe Miete, weil im Moment haben wir ja nur die Rechtsprechung aus den 90ern zitiert, ne? Weil jetzt brauchen wir noch aus den frühen 2000ern die Rechtsprechung und hier heißt es, oder im Formulierungsbeispiel geht es weiter, für einen solchen verkehrsfeindlichen Inneneingriff ist jedoch mehr erforderlich als ein bloß fehlerhaftes Verhalten eines Verkehrsteilnehmers. Der Täter muss sein Fahrzeug in verkehrsfeindlicher Einstellung bewusst zweckwidrig einsetzen und dieses mit mindestens bedingtem Schädigungsvorsatz missbrauchen. Das ist also die Rechtsprechung aus den frühen 2000ern. Und wenn ihr also einerseits den Grundsatz habt, jetzt die Ausnahme vom verkehrsfeindlichen Inneneingriff plus mindestens bedingtem Schädigungsvorsatz, habt ihr alles, was ihr als Definition nutzen könnt, worunter ihr jetzt subsumieren könnt. Und jetzt kommt natürlich eure Arbeit. Jetzt müsst ihr natürlich mit dieser Definition arbeiten, indem ihr dann sagt, aha, der X ist auf den Y zugefahren und so weiter, hat damit...
Genau, erstmal bewusst zweckentfremdet durch dieses Zufahren. Das müsst ihr auch rausarbeiten. Ja, als was hat er das jetzt verwendet? Ja, nicht mehr als Fortbewegungsmittel, sondern als Nötigungsmittel gezielt, damit derjenige entweder den Weg frei macht oder um ihn einfach umzumähen, umzufahren. Also bewusst als Werkzeug der Nötigung pervertiert. Das ist eure bewusste Zweckentfremdung. Und dann kommt ja dazu, was Sebastian ja gerade gesagt hat, ja in dieser verkehrsfeindlichen Absicht mit zumindest bedingtem Schädigungsvorsatz. Und das müsst ihr jetzt auch prüfen, ob jetzt hier Dolus Eventualis vorliegt, ob jetzt billigend in Kauf genommen wurde, dass man diese Person schädigen wollte. Und hierzu habe ich auch einen Merksatz, den schreibt ihr auch einfach runter, damit der Korrektor jetzt verstanden hat, ja, warum ihr diesen bedingten Schädigungsvorsatz voraussetzt. Ja, also wenn ihr jetzt in der verkehrsfeindlichen Absicht seid, schreibt ihr, ein solcher Wille liegt zwar nicht schon bei der Absicht vor, andere Verkehrsteilnehmer zu einem Verhalten zu nötigen, da solche Fahrweise noch dem grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahren ähnelt, das abschließend in 315c unter Strafe gestellt ist. Deshalb ist zu verlangen, dass das Fahrzeug als gefährliches Werkzeug mit wenigstens bedingtem Schädigungsvorsatz missbraucht wird. Ja, also hier gerade bei Straßenverkehrsdelikten beim verkehrsfeindlichen Inneneingriff auswendig lernen, macht das wirklich und das ist eine wunderschöne Hakenwiese für den Korrektor, wenn ihr erst den Einleitungssatz, warum seid ihr jetzt im 315b, wenn es doch eigentlich ein Verkehrsvorgang im fließenden Verkehr ist, dann den Haken kriegt ihr, Sebastian hat das Urteil euch ein bisschen näher gebracht, dass man diese zwei Voraussetzungen braucht. Bewusste Zweckentfremdung in verkehrsfeindlicher Absicht, zack, Haken dran. Und dann noch erklärt, ja, warum denn dieser bedingte Schädigungsvorsatz erforderlich ist, zack, Haken dran. Und dann ist die Klausur doch wunderbar.
Genau. Soweit also zu dem verkehrsfeindlichen Inneneingriff. In der nächsten Folge werden wir uns mit den Grenzfällen beschäftigen. Jetzt kommen wir zur Entscheidung der Woche. Und zwar geht es hier um den Begriff oder um die Tathandlung nach § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 StGB, also Körperverletzung. Haben wir jetzt noch nicht gemacht, ist trotzdem super wichtig, kann im mündlichen Examen und im schriftlichen Examen kommen, aber auch in allen anderen Klausuren. Denn hier geht es darum, dass ein Arzt bei einem Eingriff, also einer Operation, ein Skalpell benutzt. Und da stellt sich die Frage, ist das ein gefährliches Werkzeug im Sinne von § 224 oder nicht? Und da habe ich mich durch das Urteil gearbeitet und euch das mal zusammengefasst und werde euch das jetzt einmal präsentieren. Im Jurastudium hat man gelernt, dass ein gesetzmäßiger Eingriff des behandelnden Arztes mit Einwilligung zwar eine Körperverletzung darstellt, jedoch gerechtfertigt ist. Da Ärztinnen und Ärzte jedoch typischerweise mit Skalpellen hantierten, könnte man dabei die Frage stellen, ob das Ganze nicht sogar eine gefährliche Körperverletzung nach § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 StGB darstellt. Bislang ist man in der Literatur und der Rechtsprechung bei der Einordnung des Skalpells als gefährliches Werkzeug bei der Auslegung an Grenzen gestoßen. Argumentiert wurde, dass der Gegenstand konkret ungefährlich sei. Sogenannte ungefährliche Werkzeuge waren immer dann einschlägig, wenn das Skalpell in der Hand des Arztes oder zum Beispiel die Friseurschere in der Hand des Friseurs lagen. Thomas Fischer kritisierte diese Vermischung von Tatbestand und Rechtfertigungsebene schon länger. Auch der BGH entschied jetzt mit seinem Beschluss vom 19.12.2023, dass auch bei lege artis ausgeführten ärztlichen Eingriffen der Tatbestand des § 224 StGB erfüllt sein kann. Hintergrund der Entscheidung war ein Fall, bei dem eine Mutter, die an dem sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom litt, durch die damit verbundenen Lügen Operationen an ihren Kindern veranlasste. Das Landgericht verurteilte die Angeklagte daraufhin wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen in mittelbarer Täterschaft und gefährlicher Körperverletzung. Die gefährliche Körperverletzung sah das Landgericht im Hinblick auf eine das Leben gefährdende Behandlung. Der BGH lehnte dies zwar ab, bejahte aber eine Körperverletzung mittels eines gefährlichen Werkzeugs. Zur Begründung führte der BGH unter anderem aus: In Abgrenzung zur Waffe setzt ein gefährliches Werkzeug nicht mehr voraus, generell zum Einsatz als Angriffs- oder Verteidigungsmittel bestimmt zu sein. Dementsprechend können auch Alltagsgegenstände wie beispielsweise eine brennende Zigarette oder ein fester Turnschuh als gefährliche Werkzeuge im Sinne des § 224 Absatz 1 Nummer 2 StGB zu bewerten sein, wenn sie nach der Art ihrer Benutzung im Einzelfall geeignet sind, erhebliche Körperverletzungen herbeizuführen. Unter Zugrundelegung dieser Einstufung von Gegenständen als gefährliche Werkzeuge, nämlich anhand ihrer potenziellen Gefährlichkeit hinsichtlich erheblicher Körperverletzungen, können regelrecht eingesetzte chirurgische Instrumente nicht mit der Erwägung aus dem Anwendungsbereich von § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 ausgeschlossen werden, es fehle ihnen an der Bestimmung als Angriffs- oder Verteidigungsmittel. Für dieses Auslegungsergebnis streiten zudem gesetzessystematische Erwägungen. Das Tatbestandsmerkmal des anderen gefährlichen Werkzeugs findet sich auch in weiteren qualifizierenden Straftatbeständen, so etwa in § 177 Absatz 7 Nummer 1 und Absatz 8 Nummer 1 oder § 244 Absatz 1 Nummer 1a. Zwar weisen diese Qualifikationstatbestände keine einheitliche dogmatische Struktur auf, da sie tatbestandlich teilweise bereits das Bei-sich-Führen des Tatmittels erfassen, teils aber auch an dessen Verwendung anknüpfen. Ungeachtet dieses Unterschieds besteht in der höchstrichterlichen Rechtsprechung Einigkeit darüber, dass ein gefährliches Werkzeug in diesen Fällen jedenfalls keine Bestimmung als Angriffs- oder Verteidigungsmittel voraussetzt. Es reicht vielmehr aus, dass der jeweilige Gegenstand objektiv geeignet ist, erhebliche Verletzungen zu verursachen. Mit dieser Rechtsprechung wäre es nicht zu vereinbaren, wenn man chirurgisches Gerät, das bei einem medizinisch nicht indizierten operativen Eingriff zum Einsatz kommt, von vornherein unter Verweis auf dessen fehlenden Charakter als Angriffs- oder Verteidigungsmittel aus dem Anwendungsbereich des § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 ausscheiden würde. Schließlich wird das Auslegungsergebnis auch durch teleologische Erwägungen bestätigt. Sämtliche Begehungsvarianten des § 224 StGB zeichnen sich durch eine besonders gefährliche Begehungsweise aus. Eine solche erhöhte Gefährlichkeit kann gerade auch beim Einsatz von chirurgischem Gerät, das bestimmungsgemäß von einer ärztlichen Behandlungsperson verwendet wird, bestehen. Ob dies der Fall ist, richtet sich, wie auch bei anderen Tatmitteln im Sinne des § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2, nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes und der Art seiner Benutzung im Einzelfall. Die rechtliche Bewertung von chirurgischem bzw. sonstigem ärztlichen Instrumentarium richtet sich somit jedenfalls bei medizinisch nicht indizierten Eingriffen, über die der Senat hier ausschließlich zu entscheiden hat, nach den allgemein für gefährliche Werkzeuge im Sinne des § 224 Absatz 1 Nummer 2 Variante 2 geltenden Rechtsprechungsmaßstäben, weshalb vorliegend in den Fällen der Urteilsgründe dieser Qualifikationstatbestand erfüllt ist. Das war also die Entscheidung der Woche. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen und dann hören wir uns in der nächsten Woche
wieder. Bleibt dran, es geht weiter.
Tschüss.
Tschüss.